Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Daniel Weißbrot. Der ist freier Autor und auch Historiker und natürlich auch wissenschaftlicher Mitarbeiter des Romano-Sumnal e.V. hier in Leipzig. Am morgigen Freitag findet ja im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus auch so eine Beschäftigung mit den Roma und Sinti in Leipzig statt, in der Stadtbibliothek. Und ich habe mich mal versucht, so ein bisschen schlauer zu machen, in Bibliotheken zu gucken, wie gut ja so eine Geschichte oder eine Erzählung darüber in Form von Büchern auch erschlossen ist. Wie viel ist dokumentiert und wie viel ist dokumentierbar, wenn man das so sagen kann?
Also wir stehen hier eigentlich noch ganz am Anfang der Recherchen. Es gibt gerade, was die Lokalgeschichte betrifft, sehr viele Lücken. Es gibt natürlich die sehr verdienstvollen Arbeiten von Dr. Alexander Rode, der damals seine Magisterarbeit oder seine Masterarbeit über das Thema geschrieben hat, Roma und Sinti in Leipzig. Es gibt auch von der Stadt Leipzig Bemühungen, diese Geschichte aufzuarbeiten. Der Dr. Schmidt arbeitet am Toten- und Gedenkbuch der Stadt Leipzig, das auch online einsehbar ist und wo man auch nach verschiedenen Opfergruppen suchen kann. Und er hatte auch einige hundert Sinti und Roma gefunden, die aus Leipzig stammten und Opfer geworden sind des Poraimos, des Völkermords an den Sinti und Roma, oder aber eben auch die von anderen Orten hierher verschleppt wurden. Und hier in Leipzig, hier gab es sehr viele Zwangsarbeiterlager und die hier Zwangsarbeit leisten mussten und hier zu Tode gekommen sind. Also es gibt einige Forschungen, es gibt schon ein bisschen was, was jetzt beispielsweise die DDR-Geschichte dann angeht, gibt es ein Band von Simone Trieder, Sinti in der DDR. Es gibt einen Aufsatz noch von Daniela Schmohl. Es gibt einen Aufsatz von Christina Wermes über eine Familie. Es ist schon ein bisschen was geschehen, aber es sind natürlich noch sehr, sehr große Lücken.
Jetzt kann man Geschichte ja auch unterschiedlich erzählen. Man kann es aus so einer persönlichen Perspektive vielleicht erzählen oder auch aus Zuschreibungen oder der Geschichtsschreibung der Mehrheitsgesellschaft. Gibt es denn autobiografische Dokumente auch? Kann man sich auch darauf stützen dann?
Das ist eine sehr wichtige Frage, die leider bislang mit Nein beantwortet werden muss, was wirklich sehr schade ist und was wirklich ein großes Problem auch ist in der Erforschung. Wir haben im Prinzip eigentlich nur die Täterakten. Das ist ein ganz großes Problem, weil diese Täterakten natürlich voll sind von Stereotypen, von Zuschreibungen, von Rassifizierung, von Kriminalisierung. Es sind die Polizeiakten in der Regel, die uns zur Verfügung stehen, in Leipzig bis 1937. Ab dann sind sie leider nicht mehr vorhanden, die wurden vernichtet Ende des Krieges. Aber es sind eben diese Täterakten. Wir haben im Prinzip kaum oder keine Selbstzeugnisse hier. Es gibt einige jetzt, was den deutschsprachigen Raum angeht, da gibt es einige Bücher oder auch aus den anderen europäischen Ländern. Es gibt das Buch von Philomena Franz beispielsweise oder von Edward Dembicki, Der Totenvogel. Das sind sehr interessante, gute Bücher. Es gibt auch einige biografische Studien zu Persönlichkeiten, wie etwa eines Jungen aus Halle. Ich habe jetzt den Titel leider nicht im Kopf, aber es gibt ein paar Bücher, aber es ist tatsächlich noch sehr dünn gesät, was wir da an Literatur haben.
Spielt dabei auch eine Rolle das Romanes, also die Sprache, die war ja lange Zeit nur eine gesprochene Sprache. Spielt das eine Rolle für die länger zurückliegende Geschichte, dass wenig so autobiografische Dokumente existieren?
Das spielt natürlich eine Rolle. Also die Kultur der Sinti und Roma ist eine weitgehend mündliche, anders als eben beispielsweise in der jüdischen Gemeinde, wo eben die Schrift natürlich eine ganz große und ganz zentrale Rolle spielt, spielte die eben bei Sinti und Roma im Prinzip kaum eine Rolle. Es gab auch viele Analphabeten, gerade bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein. Es war einfach nicht notwendig, weil man einfach eine sehr starke orale Tradition hat. Und dadurch fehlen natürlich jetzt für uns als Schriftgewohnte sozusagen der Mehrheitsgesellschaft fehlen natürlich dann eben auch die Schriftquellen.
Jetzt sind ein paar Dinge ja doch auch im Stadtbild von Leipzig sichtbar. Zum Beispiel gibt es am Schwanenteich in der Innenstadt beim Bahnhof seit 2003 ein von Wieland Förster gestaltetes Mahnmal an die Verfolgung und Ermordung von Roma und Sinti, wird da gedacht. Durch den sogenannten Auschwitz-Erlass Heinrich Himmlers vom 16. Dezember 1942 begannen dann Deportationen. So im März 1943, glaube ich, da war jetzt ja auch der 80. Jahrestag. Wie kann man denn überhaupt angemessen an die einzelnen Menschen erinnern? So ein Mahnmal ist ja halt für die gesamte Gruppe. Wie geht Erinnerungskultur in diesem Fall vielleicht?
Ja, das ist natürlich eine ganz zentrale Frage. Und ein Denkmal und ein Mahnmal reicht natürlich nicht aus. Wobei man wirklich dazu sagen muss, es ist das erste Denkmal in Sachsen, das hier in Leipzig entstanden ist. Es ist sehr früh schon entstanden, schon 2003. Das steht schon seit 20 Jahren dort. Es ist ein Ort, der gepflegt wird, der seine Rolle hat im jährlichen Gedenken der Sinti und Roma. Dort finden jedes Jahr am 27. Januar, am Tag der Befreiung von Auschwitz-Birkenau, eine Gedenkveranstaltung statt, zu der auch immer der Oberbürgermeister kommt. Ebenso am 2. August, das ist der Gedenktag für die ermordeten Sinti und Roma, weil an diesem Tag 1944 die gesamten ungefähr 3000 Verbliebenen Sinti und Roma aus dem sogenannten Z-Lager in Auschwitz-Birkenau in den Gaskammern ermordet wurden. Also dieses Denkmal spielt schon durchaus eine bedeutende Rolle, aber ein Denkmal genügt natürlich nicht, das ist vollkommen klar. Also Erinnerung muss gelebt werden, Erinnerung muss immer wieder neu auch befragt werden, mit den neuen Forschungsergebnissen abgeglichen werden. Wir müssen, denke ich zumindest, die Geschichte der Sinti und Roma zurückholen in das kulturelle Gedächtnis der Stadt, wo es weitgehend verschwunden ist. Es gibt aber auch Stolpersteine für ermordete Sinti und Roma, gar nicht so wenige. Und das muss eigentlich meiner Meinung nach noch stärker ins kulturelle Gedächtnis der Stadt wiedergebracht werden. Und da spielen solche Erinnerungen an diesen Orten natürlich auch immer eine bedeutende Rolle.
Sind solche Orte wie etwa die Gedenkstätte für Zwangsarbeit da auch wichtige Orte? Das spielt ja auch eine Rolle, weil sie eben auch so eine lebendige Anlaufstelle sind, eben die Gedenkstätte für Zwangsarbeit. Da kommen ja auch Nachkommen von Menschen und haben so einen Ansprechort halt. Das ist ja was anderes als so ein Mahnmal dann eben.
Also die Gedenkstätte für Zwangsarbeit macht eine ganz wertvolle Arbeit hier in dieser Stadt. Die hat sehr viel geleistet bereits und leistet nach wie vor sehr viel. Also bin ich Ihnen wirklich sehr, sehr dankbar. Und Sie haben auch sehr viel Quellenarbeit geleistet. Von Ihnen habe ich beispielsweise auch etliche Informationen bekommen, die ich mir ansonsten auch in Archiven noch hätte zusammensuchen müssen. Da haben die schon wirklich sehr viel Arbeit geleistet. Und gerade auch diese Erhaltung der Gedenkorte und das Zurückbringen ins Stadtgedächtnis, dass diese Stadt Leipzig voll von Zwangsarbeiterlagern gewesen ist während des Zweiten Weltkriegs und voll von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern. Das ist ja auch immer noch viel zu wenig bekannt. Also da haben Sie wirklich Großes schon geleistet und da bin ich Ihnen sehr dankbar für Ihre Arbeit.
Wenn man sich so fokussiert auf diese Zeiten der Verfolgung und auf diese negativen Aspekte, ob man dann vielleicht auch verfehlt, so einen differenzierteren Blick auf das Alltagsleben, eben was ja auch ein wichtiger Teil ist von Geschichte, zu erzeugen dann.
Ja, dazu vielleicht zwei, drei Anmerkungen. Zum einen ist der Poraimos nach wie vor ein ganz zentraler Punkt im Erleben und Empfinden eigentlich aller Sinti und Roma in ganz Europa. 500.000 Menschen wurden ermordet, mehr als 500.000 Menschen wahrscheinlich. Jede Familie hat Opfer zu beklagen und es wurde lange Zeit, gerade in der Bundesrepublik, dieser Völkermord nicht anerkannt. Wir haben eine sehr lange Tradition des Anti-Romaismus, Antiziganismus. Noch 1956 hat der Bundesgerichtshof geurteilt, dass die Verfolgung vor 1943 nicht aus rassischen Gründen geschehen sei. Betroffene mussten sehr lange um Entschädigung kämpfen. Es wurde ihnen die Staatsbürgerschaft verwehrt. Sie hatten sehr lange Fremdenpässe in der alten Bundesrepublik. In der DDR sah es auch nicht besser aus. Und SPZ und DDR sah es wirklich auch nicht viel besser aus. Diese Stigmatisierung, Kriminalisierung, Rassifizierung, Ausgrenzung, die hat auch nach dem Krieg weiterhin bis in die 80er, 90er Jahre hin extrem angehalten. Wir finden Formen davon noch immer bei behördlichen Diskriminierungen durch die Polizei, durch Arbeitsämter und so weiter. Es ist ein ganz zentraler Punkt. Aber natürlich besteht die Kultur und das Leben von Sinti und Roma nicht allein im Erinnern. Deswegen ist auch unser Verein sehr breit aufgestellt. Wir machen sehr viele Sachen. Wir machen eben auch Jugendsozialarbeit, Beratung für Betroffene von Diskriminierung, einfach allgemeine Lebenshilfe, auch teilweise beim Ausfüllen von Anträgen und so weiter. Aber eben auch historische Forschung. Aber wir veranstalten auch alle zwei Jahre ein Kulturfestival der Sinti und Roma in Leipzig. Das nennt sich Lacho Dives, das heißt Schöner Tag. Da wird uns eine Woche lang ein sehr breites Programm gegeben von Musik, Podiumsdiskussionen, Lesungen, Gesprächen, Filmen, das im Prinzip auch versucht, diese Bandbreite von einerseits Erinnern und Gedenken, andererseits neuere Forschungen auch anderer Zeiten und aber auch aktuelles Kulturleben wirklich in das Stadtbild zu bringen. Und das funktioniert ganz gut. Das wird auch gut angenommen, sodass im Prinzip da auch ein breit gefächertes Bild kommt. Und noch ganz kurz eine Anmerkung zu dieser romantisierenden Literatur, die es natürlich auch gibt. Das ist im Prinzip ja eine Form der positiven Diskriminierung, also der Zuschreibung von vermeintlichen Gruppeneigenschaften, vermeintlich positiven Eigenschaften. Das kommt leider sehr häufig vor, immer noch. Gerade im Musikbereich wird das gerne gemacht, so mit, ach, wir meinen es doch gut, wir finden diese Musik toll, wir mögen das, dieses Folkloristische. Aber es ist letztlich eine Zuschreibung. Es ist einfach nichts, was mit Sinti und Roma-Leben zu tun hat, sondern es sind Bilder, die einer Minderheit übergestülpt werden, ohne dass die dazu gefragt wird. Und da wird auch sehr gern das Z-Wort verwendet, weil man mag ja diese Z-Musik und so. Und das ist aber hochproblematisch.
Ja, der Verein Romano Sumnal wird sich ja auch morgen vorstellen, glaube ich, in der Stadtbibliothek. Oder wann geht das los und was wird da verhandelt?
Ja, morgen in der Stadtbibliothek. Ich freue mich schon sehr. Da treffen wir uns um 18 Uhr im Oberlichtsaal. Und meine KollegInnen und ich, wir werden uns ein bisschen vorstellen. Wir werden unsere Arbeit präsentieren. Das wird, glaube ich, ganz kurzweilig, weil wir eben sehr breit gefächert da uns aufgestellt haben und jede und jeder so 10 Minuten, Viertelstunde ein bisschen was über ihre Arbeit erzählen wird. Und wir werden auch die Ausstellung Entrechtet, Deportiert, Ermordet, Schicksale Leipziger, Romnia und Sintisse, die werden wir auch nochmal zeigen. Und wer mag, ist gerne eingeladen, sich das anzuhören, mit uns zu sprechen, ins Gespräch zu kommen. Wir würden uns sehr freuen.
Du hast ja auch, glaube ich, an dieser Ausstellung mitgewirkt. Sind da auch noch unbekannte Dinge dann aufgetaucht? Was ist in der Ausstellung zu sehen?
Ja, wir haben uns vorgenommen, im Prinzip 7 Einzelschicksale von Leipziger, Romnia und Sintisse zu zeigen. Und diese Schicksale sind sehr unterschiedlich in der Zeit eben der nationalsozialistischen Terrorherrschaft. Wir haben Schicksale von Menschen, die schon vor 1943 ins KZ deportiert wurden. Wir haben Familien, die komplett 1943 alle nach Auschwitz verbracht wurden. Bei vielen ist das Schicksal nach wie vor ungewiss. Es gibt einen, dem tatsächlich die Flucht aus dem KZ Mauthausen, aus einem Außenlager, gelungen ist. Sein weiteres Schicksal ist auch unbekannt. Und tatsächlich ist etwas Neues aufgetaucht. Ich hatte in dieser Ausstellung das Schicksal eines Leipziger Mädchens, das 1937 geboren ist, aufgenommen. Und die einzige Erwähnung dieses Mädchens, die ich bisher kannte, war im Gedenkbuch des KZ Auschwitz-Birkenau, der Sinti und Roma. Da taucht sie auf. Und ich fand das sehr ergreifend, dass, und so furchtbar traurig, dass die einzige Spur, die dieses Kind hinterlassen hat, in diesem Gedenkbuch zu finden ist. Sie ist dann ermordet worden, kein Vierteljahr, nachdem sie in Auschwitz angekommen ist. Und dann tauchte plötzlich ein Foto von ihr auf. Wir hatten eigentlich an dieser Stelle, da wo eigentlich bei allen anderen ein Foto zu sehen ist, hatten wir ein großes Fragezeichen, einfach um zu zeigen, dass auch sehr viele Menschen, ohne dass wir wissen heute, wie sie aussahen, ohne dass wir ein Foto haben, natürlich genauso ermordet wurden, wir genauso ihrer gedenken wollen. Und dann plötzlich tauchte dieses Foto auf, das entstammt einem Ausstellungskatalog der Gedenkstätte Auschwitz aus dem Jahr 1994. Das gibt es auch nirgendwo mehr antiquarisch zu kaufen. Und ich habe es dann in der Nationalbibliothek mir angesehen und da ist tatsächlich dieses Foto drin. Ich habe dann die Gedenkstätte Auschwitz angeschrieben. Sie hatten tatsächlich dann auch sogar noch die Todesurkunde von ihr, die sie mir geschickt haben. Und das Foto von ihr selbst befindet sich aber im Kultur- und Dokumentationszentrum der deutschen Sinti und Roma. Und das werden wir demnächst auch noch einfügen. Aber das war wirklich eine sehr große Überraschung, als dann plötzlich jemand, der Michael Wermes, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der sehr gerne antiquarische Bücher sich besorgt zum Thema und auch die abseitigsten Bücher zu Hause hat und diesen kleinen Katalog zu Hause hatte. Es war völlig verblüffend.
Wie ist das jetzt? Ihr habt jetzt diese mediale Form der Ausstellung gewählt. Sind vielleicht in der näheren Zukunft auch noch andere Sachen geplant? Also Buchveröffentlichungen oder es gibt ja auch jetzt so eine digitalen kartografischen Ansätze, dass man eben versucht, an Menschen zu erinnern, indem man im Internet eben so Karten irgendwie ja, digital zugänglich macht, wo eben auch auf einzelne Schicksale dann gezoomt werden kann.
Ja, also solche Überlegungen haben wir natürlich und die sind auch bereits in Arbeit. Ich werde mich demnächst mal wieder mit einer Webseite, die gerade so im Aufbau begriffen ist, beschäftigen, dass wir die dann auch langsam mal veröffentlichen und präsentieren können. Und da ist genau so eine Karte geplant. Wie genau wir das dann machen, weiß ich auch noch nicht so richtig. Aber es soll jedenfalls eine Webseite entstehen, in der man wirklich Informationen finden kann, in der auch Literatur zu finden ist, wo man sich wirklich über das Thema informieren kann. Und wer möchte, kann sich natürlich auch gerne an den Verein Romano Sumnal wenden. Wir sind im Netz sehr leicht zu finden und Sie können uns gerne eine Mail schreiben oder uns anrufen. Wir freuen uns immer sehr. Sie können auch gerne bei uns im Büro vorbeikommen. Es geht uns im Prinzip darum, einen Anlaufpunkt zu schaffen und ja, Wissen über Roma und Sinti letztlich aufzubauen und Vorurteilen und Diskriminierung entgegenzuwirken für ein gutes gemeinsames Miteinander.
Hat der Verein eigentlich ein großes Archiv und eine Bibliothek? Ist das auch mit Teil von Romanus Umnal?
Das ist im Aufbau. Wir haben schon eine Literatursammlung, die ist gar nicht so schlecht. Das sind, glaube ich, mittlerweile so 2 bis 3 Regalmeter, sind auch viele Broschüren mit dabei, die von verschiedenen Organisationen gemacht wurden, die man vielleicht ansonsten auch nicht überall findet, und auch eine gewisse Literatursammlung. Das ist im Wachsen und Gedeihen. Ich sammle beispielsweise auch online oder ganz viele digitale Dokumente zusammen. Ich fotografiere auch die Akten im Staatsarchiv und so, dass wir da wirklich einfach einen Grundstock haben, dass wir da auch einfach drauf aufbauen können.
Dann bedanke ich mich sehr bei Daniel Weißbrot, wie gesagt Autor und freier Historiker und auch mitwirkend beim Verein Romanus Umnal.